Gnade sei mit euch und Friede von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, es gibt eine Macht in dieser Welt, die ist unsichtbar, aber jeder kennt sie. Diese Macht kann plötzlich zuschlagen oder sich langsam heranschleichen. Es ist eine lähmende Macht. Sie kann uns den Schlaf rauben, sie kann uns bis in unsere Träume hinein verfolgen. Sie kann sich schon morgens beim Aufwachen wie ein Klammergriff über uns legen. Und diese Macht hat einen einfachen Namen: Sorge. Der Theologe Paul Schütz hat einmal gesagt, die Sorge um das Leben ist der größte Tyrann, der ein ganzes Heer von Schergen und Bütteln befehligt, um uns zu Knechten zu machen. Und im Gefolge dieses Tyranns Sorge stehen Misstrauen, Angst, Verzagtheit, Murren, Nörgeln, Verbitterung. Man könnte auch sagen, Sorge, das ist wie radioaktiver Müll in unserem Herzen. Wenn die Sorge nicht entsorgt wird, dann wird sie unser Herz verseuchen und von dort aus nach und nach uns selbst. Das englische Wort für Sorge kommt von einem alten Ausdruck, der so viel bedeutet wie erwürgen, strangulieren. Und das passt. Manchmal haben wir den Eindruck, die Sorge schnürt uns die Kehle ab. Neulich sagte mir jemand, ach, man denkt immer, wenn das und das vorbei ist, dann ist erstmal Ruhe. Wenn die Hürde geschafft ist, dann kannst du sorgenfrei leben. Aber ständig kommt was anderes. Die Sorge um die Familie, um die Gesundheit, um die Finanzen, um die nächste Prüfung, um. Und Jesus weiß das natürlich. Darum räumt er dem Thema Sorge in der Bergpredigt so einen breiten Raum ein und legt uns hier sein Entsorgungskonzept vor. In dem Text, den Sie vor sich haben, gibt es dreimal diese Aufforderung: Sorgt nicht, Vers 25, Vers 31, Vers 34. Dreimal sagt er das. Sorgt nicht, sorgt nicht, sorgt nicht. Und wir reiben uns auf den ersten Blick die Augen und denken, naja, das ist leicht gesagt. Aber wir haben das doch nicht in der Hand. Das ist so, als wenn mir jemand dreimal sagt, hab keinen Hunger, hab keinen Hunger, hab keinen Hunger. Aber ich habe 2 Tage lang nichts gegessen. Und wenn der Magen knurrt, dann knurrt er. Werden wir hier nicht zu etwas aufgefordert, was wir gar nicht leisten können? Wir sorgen uns doch bitteschön nicht freiwillig. Das kommt doch über uns. Die Sorge, die greift doch nach uns. Trotzdem, Jesus erhält diese Forderung aufrecht. Aber das ist nicht alles. Er zeigt uns einen Weg, wie das nun konkret passieren kann. Er zeigt uns einen Weg, wie wir aus der Knechtschaft der Sorge rauskommen können. Und diesen Weg wollen wir heute Morgen gemeinsam studieren. Es ist ein spannender Text und es lohnt sich, dass wir da unsere ganze Aufmerksamkeit drauf verwenden. Matthäus 6, Abvers 25, wir heben uns vor dem Wort Gottes. Da sagt Jesus, darum sage ich euch, sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr wert als sie? Wer ist unter euch, der seines Lebens Länge eine Spanne zusetzen könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt? Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Feld an, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, dass es das doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht viel mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden? Nach dem allen trachten die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Wir beten. Ach, Herr Jesus Christus, und nun bitten wir dich, Schließ uns diesen Weg auf, den du uns hier zeigst, wie wir wegkommen können von den Sorgen. Lass die Sorgen, die wir mitgebracht haben, in diesen Gottesdienst zur Ruhe kommen, Herr. Und hilf uns. Amen. Nehmen Sie bitte wieder Platz. Die These, die Überschrift dieses Textes ist klar. Jesus sagt Satz für Satz, Sorgen ist sinnlos. Und ist Ihnen das schon aufgefallen? Jesus argumentiert, er fordert zum Mitdenken auf, er stellt Zwischenfragen. Jesus verabreicht uns hier keine Beruhigungspille, er gibt uns kein Geheimrezept, sondern er sagt, passt auf, hört zu, denkt mit, schaut hin. Jesus wendet sich also erstmal an unseren Verstand in diesem Text. Und das geht gleich los mit dem ersten Wort, das heißt darum. Darum sage ich euch, sorgt nicht um euer Leben. Ja, und wir fragen, ja warum denn bitteschön? Welchen Grund hätten wir, uns nicht zu sorgen? Gründe zum Sorgen, die haben wir genug. Da fallen uns sofort 5 bis 10 ein. Aber warum sagt Jesus darum, welchen Grund hätten wir, uns nicht zu sorgen? Der Grund steht davor in Vers 24, den wir am vergangenen Sonntag angeguckt haben. Da macht Jesus deutlich, jeder Christ hat einen Herrn. Ein Christ gehört nicht sich selbst, sondern Gott. Und wir hatten gesehen letzten Sonntag, dass Jesus hier das Bild von einem Sklaven verwendet, der ganz seinem Herrn gehört. Das war in Israel das Sklavenrecht, wenn ein Sklave seinen Herrn liebte und sagte, ich möchte mit meiner ganzen Familie bei dir sein. Dann nahm der Herr ihn, stellte ihn vor den Torpfosten seines Hauses und nahm einen Friemen und ließ ihm den durch ein Loch im Ohr fahren. Und das war das Zeichen dafür, dieser Sklave will jetzt freiwillig, nicht nach 6 Jahren entlassen werden, wie das üblich war, sondern er will bei seinem Herrn bleiben, für immer. Und so versteht Jesus die Christen. Wir sind Sklaven Gottes, Menschen, die dem lebendigen Gott gehören. Und er sagt, weil das so ist, weil ihr Gott gehört, weil er für euch verantwortlich ist, darum sorgt nicht um euer Leben. Ihr gehört nicht euch selbst, ihr seid nicht euer eigener Chef. Mein Sohn würde nie auf die Idee kommen, oder meine Tochter, sich Sorgen zu machen, wir ließen sie verhungern. Weil die wissen, wir sind die Kinder unserer Eltern, wir gehören zu denen. Und die sorgen für uns. Und so sagt Jesus hier, sorgt nicht um euer Leben. Und Leben, dieser Begriff, der hier im Griechischen steht, Psyche, der umfasst das gesamte Leben. Alles, was wir brauchen, alles, was wir sind, alles, was zu uns gehört. Und dann nennt Jesus einige Beispiele, Sie haben das schon gemerkt, die zur Grundausstattung gehören. Also Essen, Trinken, Kleider. Später wird er auch noch unsere Lebenserwartung ansprechen. Und das alles ist umschlossen von dem Begriff Leben. Und dann fragt Jesus am Ende von Vers 25, ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Für die Leute, mit denen Jesus sprach, war klar, Gott hat uns das Leben gegeben. Und wir leben hier auf dieser Welt durch unseren Körper. Also Leib und Leben, das kennen wir ja noch, diese Redewendung. Wir haben uns dem verschworen mit Leib und Leben. Das ist der ganze Mensch. Und jetzt ist die Logik dieses Satzes ganz einfach. Jesus sagt, ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung. Das heißt, Leute, wenn Gott schon euer gesamtes Leben und euren Leib in der Hand hält, wenn er euch das gegeben hat, ist da nicht klar, dass er auch für alle Einzelheiten sorgt? Ist da nicht klar, dass er euch mit Essen, Trinken, mit Kleidung, mit der nötigen Kraft, mit allem, was ihr sonst noch braucht, versorgen wird? Jesus benutzt hier eine klassische Methode der Logik. Man nennt das den Rückschluss vom Größeren zum Kleineren. Ganz einfaches Beispiel. Wenn jemand schon Salto rückwärts kann, sagen wir, dann wird er ja wohl auch einen Purzelbaum vorwärts schaffen. Das ist der Rückschluss vom Größeren zum Kleineren. Wenn einer Salto kann, kann er erst recht Purzelbaum. Und so sagt Jesus hier, wenn Gott nun schon das ganze Leben gibt, das Größere, dann sorgt er doch wohl auch für deine Einzelausstattung. Wenn Gott dich schon hier in diese Welt reingestellt hat, dann lässt er dich nicht plötzlich nackt und bloß unter freiem Himmel stehen, dann bringt er die Sache auch zu Ende. Wenn jemand schon das Geld ausgibt, um ein großes Auto zu kaufen, dann wird er doch wohl auch noch was übrig haben für das Benzin. Das ist die Logik, die Jesus hier anwendet. Und das ist der erste triftige Grund, warum wir uns nicht sorgen müssen. Ja, warum wir uns bei einigermaßen klarem Verstand eigentlich gar nicht sorgen dürften. Denn Gott gibt, was ihr braucht. Das ist der erste Punkt. Sorgen ist sinnlos, denn Gott gibt, was ihr braucht. Das gehört gewissermaßen zu seinem Beruf. Gott erklärt sich zuständig für die gesamte Palette unserer normalen Bedürfnisse. Ist das nicht seltsam? Viele Menschen glauben, Gott hat mich ausgestattet mit einem unsterblichen Geist. Viele Menschen glauben das. Gott hat mir einen Verstand gegeben, Augen zum Sehen, Ohren zum Hören. Aber was das praktische Leben angeht, da fürchten sie Gott. Gott könnte das plötzlich nicht mehr. Gott könnte plötzlich nicht mehr zuständig sein. Da stellen sich manche Gott vor wie einen Uhrmacher, der uns Menschen wie eine Uhr am Anfang einmal aufgezogen hat und dann stellt er uns in die Welt und dann läuft die Uhr alleine weiter ab, ohne dass der Uhrmacher jemals wieder eingreift. Aber die ganze Bibel sagt, Leute, so ist es nicht. Gott hat die Haare auf eurem Haupt gezählt. Das haben sie wahrscheinlich noch nicht mal selbst gemacht. Bei mir wird das langsam immer einfacher. Aber Gott zählt die Haare auch bei Leuten, die etwas mehr Wolle drauf haben. Er guckt so genau hin. Das haben wir in der Bergpredigt immer wieder gesehen. Gott guckt hin. Gott interessiert sich für das, was du brauchst. Und wenn du das glauben kannst, dass dein Leben wirklich von Gott kommt, und wenn du das glaubst, dass er eingreifen kann in diese Welt, dann sind deine Sorgen völlig unlogisch. Dann musst du nämlich davon ausgehen, Gott gibt dir, was du brauchst. Allerdings, wer das nicht glaubt, wer glaubt, dass Gott nicht eingreift, wer diese Welt betrachtet durch die Brille eines Atheisten, der steigt hier natürlich aus. Wer nicht mit Gott rechnet, der hat sowieso keine Chance, seine Sorgen jemals wirkungsvoll loszuwerden. Wer nur in dieser vergänglichen Welt zu Hause ist, der muss seine Sorgen verdrängen oder seine Sorgen werden ihn erdrücken. Denn wer sich von der einzigen wirklichen Sorgenhilfe abschneidet, die es gibt, der wird Jesus ablehnen und der wird auch das nicht mehr ernst nehmen, was Jesus hier sagt. Halten Sie bitte den Gedanken fest, das ist ganz wichtig. Jesus richtet sich hier erstmal nur an Leute, die wirklich damit rechnen, dass Gott eingreift. Allerdings indirekt wendet er sich auch an die anderen. Er sagt ihnen, Leute, selbst wenn ihr Atheisten seid, wenn ihr nicht glaubt, dass es einen lebendigen Gott gibt, wenn ihr überhaupt eine Chance gegen eure Sorgen haben wollt, dann versucht schnellstens einen Draht zu Gott zu finden. Der kann euch eure Sorgen abnehmen. Also dieses Angebot schwingt hier immer noch mit. Aber eigentlich wendet sich Jesus erstmal an die anderen und er sagt, wenn du schon damit rechnest, dass Gott da ist, wenn du wirklich glaubst, dass er dir dein Leben gegeben hat, dann musst du logischerweise davon ausgehen, dass er dich nicht auf halber Strecke stehen lässt. Gott macht keine halben Sachen. Und das ist der erste Grund, warum Sorgen sinnlos ist. Gott gibt euch, was ihr braucht. Das ist gewissermaßen der erste Nagel, den Jesus hier einschlägt. Und damit dieser Nagel auch hält, werden wir jetzt sehen, klopft Jesus diesen Gedanken, diesen Nagel noch weiter fest. Wie macht er das? Er benutzt wie so oft einen einfachen Vergleich, Vers 26. Er sagt, seht euch die Vögel unter dem Himmel an. In Galiläa, da gab es viele Vögel. Vielleicht war gerade so ein Schwarm in der Nähe, als Jesus hier mit den Jüngern sprach. Und dieser Vogelschwarm, der pickt da fröhlich vor sich hin. Und Jesus sagt so, Leute, und jetzt seht euch die Vögel mal an. Die sehen nicht, die ernten nicht, die sammeln nicht in ihre Scheunen, aber trotzdem verhungern sie nicht. Warum? Weil Gott für sie sorgt. Und dann sagt er, jetzt denkt mal weiter. Wenn euer Vater, nicht ihr Vater, euer Vater, schon für diese Vögel sorgt, um wie viel mehr wird er sich um euch kümmern, die ihr zu ihm gehört? Glaubt ihr allen Ernstes, Leute, dass Gott die Vögel besser versorgt als seine Kinder? Glaubt ihr das wirklich? Wenn er denen gibt, was sie brauchen, dann doch euch erst recht. Und übrigens ist das, was Jesus hier macht, keine Anstiftung zur Faulheit. Die Vögel sind ja nicht untätig. Die picken ganz munter vor sich hin. Die sind sehr betriebsam, wenn die so picken. Also Jesus hat seinen Leuten nie ein christliches Tischlein deck dich versprochen. Und Paulus hat gesagt, wer nicht arbeitet, aus Faulheit oder Spinnerei, wer nicht arbeitet, der soll auch nicht essen. Also Jesus redet hier nicht der Faulheit oder den Laschis das Wort. Jesus wendet sich nicht gegen sinnvolles Arbeiten, sondern gegen sinnloses Sorgen. Und während die Jünger das Treiben der Vögel weiter beobachten, schlägt Jesus diesen Nagel noch weiter fest. Und es kommt noch ein logisches Argument, Vers 27. Er sagt, und jetzt weiter, wer ist unter euch, der seines Lebens Länge eine Spanne zusetzen könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt. Also hier geht es jetzt um die noch wesentlich empfindlichere Frage, wie lange habe ich eigentlich zu leben? Und Jesus sagt, auch wenn du dich noch so sorgst, du kannst dein Leben auch nicht um eine halbe und um einen halben Meter verlängern. Eine Elle war ungefähr ein halber Meter. Jesus sagt, dein Leben wird durch Sorgen nicht um 50 Zentimeter länger, dein Lebensweg. Im Gegenteil, von wie vielen Leuten hat man gesagt, die haben sich totgesorgt. Sorgen bringen euch nicht weiter, sagt Jesus. Und damit es auch der Letzte begreift, gibt Jesus noch ein letztes Beispiel zum Anfassen. Er zeigt auf die wilden Blumen, die dort wuchern. Und dann sagt er, Vers 28, und warum sorgt ihr euch jetzt um eure Kleidung? Schaut euch die Lilien auf dem Feld an. Das Wort, das hier steht, meint wahrscheinlich wilde Feldblumen, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Und ich sage euch, dass auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Also sogar Salomo, der war bekannt als der reichste, als der extravaganteste, bestgekleidetste König von Israel. Und Jesus sagt, sogar dieser Salomo kann nicht mithalten mit den prächtigen Lilien, die das Gras schmücken. Und dann klopft Jesus diesen Nagel endgültig fest. Mit Vers 30, da sagt er, Leute, nun überlegt weiter. Wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, das doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht viel mehr für euch tun? Überlegt doch, wenn Gott sogar das vergängliche Gras mit dieser herrlichen Blumenpracht kleidet, obwohl doch dieses Gras schnell vertrocknet und dann als Brennstoff im Ofen landet. Aber wenn er das Gras schon so wunderschön dekoriert mit diesen herrlichen Blumen, um wie viel mehr wird er doch euch versorgen, die ihr geschaffen seid nach seinem Bild? Um wie viel mehr wird er doch euch versorgen, die er lieb hat? Versteht ihr nicht, Sorgen ist sinnlos, denn Gott gibt, was ihr braucht. Und wer das weiß und sich trotzdem noch um seine Lebensbedürfnisse zersorgt, der beleidigt eigentlich Gott. Wenn wir Gott kennen und uns trotzdem um solche Sachen sorgen, dann ist das eigentlich ein Misstrauensvotum. Und Corrie ten Boom, die bekannte holländische Christin, die hat das mal so gesagt. Die hat gesagt, die Sorgen sind vielleicht unsere strengsten Gefängniswärter. Und dann erzählt sie von einer Situation, wo sie plötzlich sich anfing zu sorgen. Und sie sagt, am Ende, nachdem ich mich 5 Minuten gesorgt hatte, wurde es mir plötzlich klar. Und ich ging vor den nächsten Spiegel und sagte, Corrie ten Boom, das riesenhafte Problem, das dir solche Sorgen bereitet, kann nicht gelöst werden. Es ist zu schwer, selbst für Jesus Christus. Und das ist natürlich absurd, sagte sie. In dem Augenblick, wo ich das sagte, war es mir völlig klar, das ist absurd. Natürlich kann Jesus es lösen. Und wenn ich dann so weit bin, dass ich mir das vor dem Spiegel sage, dann sehe ich, wie lächerlich mein Sorgen ist. Und dann muss ich meistens lachen und dann werde ich froh darüber, dass Jesus für mich sorgt. Wenn wir Gott kennen und uns trotzdem ständig sorgen, dann wäre das so, als wenn unsere Tochter, meine Frau, ständig fragen würde, Mama, kaufst du auch genug zu essen ein? Gibst du mir auch die richtige Medizin? Und irgendwann wird die Mutti dann sagen, also nun vertrau mir doch. Ich geb dir doch, was du brauchst. Bist doch bisher wirklich immer gut versorgt worden. Deine Sorgen sind überflüssig, aber sie sind mehr, sie sind verletzend, sie tun weh, weil Misstrauen daraus spricht. So, damit hat Jesus den ersten Nagel fest eingeschlagen. Er hat gesagt, Leute, Sorgen ist sinnlos, denn Gott gibt, was ihr braucht. Aber kaum hat Jesus den Nagel eingeschlagen, kommen wir her mit unseren Fragen und ziehen den Nagel am liebsten schon wieder ein bisschen raus und sagen, stimmt das denn wirklich? Wie viele Christen sind an Krankheiten gestorben? Die hätten ihre Gesundheit offensichtlich gebraucht und haben sie nicht gekriegt. Die Mutter mit den 3 Kindern, wir haben gebetet dafür, dass sie wieder gesund wird. Die Kinder hätten sie gebraucht, aber es kam anders. Und andere Christen haben in Gefängnissen gesessen und sind nicht rausgekommen. Und andere Christen brauchen dringend einen Arbeitsplatz und beten dafür und müssen trotzdem warten. Sind die Sorgen nicht doch berechtigt? Haben Christen nicht doch eine ziemlich wackelige Position? Was meinen Sie? Jesus hat das Problem gesehen und er gibt uns auch darauf eine Antwort. Zunächst mal, wir haben nicht gesagt, Gott gibt alles, was wir wollen oder was wir erhoffen, sondern er gibt uns alles, was wir brauchen. Gott hat nirgendwo versprochen, dass er alle unsere Vorstellungen und Pläne verwirklicht. Aber er hat versprochen, dass er alle seine Vorstellungen und Pläne verwirklicht. Und Gott hat uns durch Jesus ausrichten lassen, dass seine Wege und Pläne für uns immer das Beste sind. Und damit haben wir schon den zweiten Grund, warum Sorgen sinnlos sind. Sorgen sind sinnlos, denn zweitens, Gott weiß, was ihr braucht. Und das macht Jesus jetzt ab Vers 31 deutlich. Da sagt er, darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden, nach dem allen trachten die Heiden, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Er weiß, was ihr nötig habt. Er weiß, worauf ihr verzichten könnt. Er weiß, wie viel Energie ihr braucht, wie viel Gesundheit ihr braucht. Man könnte das so sagen, Gott gibt, was wir brauchen, aber er gibt nicht immer, was wir wollen. Denn manchmal wollen wir etwas, was wir gar nicht brauchen. Und Gott weiß es besser, was wir brauchen. Wie schnell können wir uns täuschen, einfach weil uns der Überblick fehlt. Das sehen wir doch schon an unseren Kindern. Die wünschen sich manchmal Sachen und meinen, sie würden die brauchen. Und es wäre der totale Quatsch, wenn wir es ihnen geben würden. Der Dichter Stefan Andres hat einmal gesagt, im Rückblick danke ich meinem Unglück, dass es mich durch 10 Jahre arm und einsam ließ und dadurch in die Nähe Gottes trieb. Also, Andres hat begriffen, Gott wusste, was ich brauche. Ich wollte Ruhm und Geld und Erfolg. Und Gott hat gesehen, ich brauche Not und Armut, sonst hätte ich nie zu ihm gefunden. Und der Politiker Carlo Mierendorf, der in den KZs der Nazis gesessen hat, sagte, als er wieder rauskam, zu einem seiner Lagergenossen, zum Fürsten Fugger, wissen Sie, Fugger, als Atheist bin ich ins KZ gekommen. Und nach dem, was ich dort erlebt habe, verließ ich das KZ als gläubiger Christ. Hier hat Gott zu mir gesprochen. Gott wusste, was der Carlo Mierendorf brauchte, war das KZ, so hart das klingt. Und Carlo Mierendorf hat es im Rückblick selbst erkannt. Gott gibt uns, was wir brauchen. Wir sehen den Sinn nicht immer so schnell. Aber Jesus sagt, auch wenn du den Sinn nicht siehst, Gott weiß, was er mit dir macht. Gott weiß, was du brauchst. Das steht felsenfest. Und darum sind Sorgen sinnlos. Ein Christ, der sich trotzdem noch sorgt, sagt Jesus, der benimmt sich in dieser Situation eher wie ein Heide. Und daher kommt ja auch unser Ausdruck, der hat eine Heidenangst. Was ist ein Heide? Ein Heide ist ein Mensch ohne eine persönliche Beziehung zu Gott. Ein Heide ist nicht Gottes Kind. Ein Heide will oder kann nicht akzeptieren, dass er Jesus braucht, um in den Himmel zu kommen. Ein Heide ist blind für die Wahrheit. Ein Heide ist fern von dem lebendigen Gott. Und so sagt Jesus jetzt, für einen Heiden ist die Sorge ein logischer, normaler Begleiter. Aber doch nicht für einen Christen. Nach dem allen trachten die Heiden, die haben allen Grund, sich zu sorgen. Die klammern sich an diese vergängliche Welt, weil sie nichts anderes haben. Die Heiden, die haben keinen himmlischen Vater, der für sie sorgt. Die haben keine stärkere Hand, an die sie sich klammern können. Und deshalb müssen die Heiden sich sogar sorgen, wenn sie einigermaßen bei Verstand sind. Aber wer Gott zum Vater hat, der hat doch eine ganz andere Position. Der ist bestens aufgehoben, denn euer Vater weiß, was ihr braucht. Es war vor einigen Jahren bei einer heißen Debatte im Deutschen Bundestag, da muss ein Graf, also der hieß nicht so, das war einer, da muss so ein Graf sich wohl ziemlich ausfällig benommen haben. Und in dem Augenblick spottete ein anderer Graf, also ein Standesgenosse, indem er rief, der benimmt sich ja hier wie ein Baron. Und so ähnlich ist das hier. Wenn jemand Gott zum Vater hat, wenn jemand diese gehobene Stellung bekommen hat, geschenkt bekommen hat, und wenn der sich sorgt, sagt Jesus, der benimmt sich eigentlich wie ein Heide. Der Graf bleibt ein Graf. Der Christ bleibt ein Christ. Aber er tut etwas, was zu seinem Stand, zu seiner Person überhaupt nicht passt. Sorgen sind sinnlos, sagt Jesus, denn Gott weiß, was ihr braucht. Er hat den Überblick, um es zu wissen. Und er hat die Kraft, um es euch zu geben. Und genauso wie wir Eltern normalerweise besser wissen, was die Kinder brauchen,
so ist Gott doch noch viel, viel überlegener. Wir Eltern können Fehleinschätzungen vornehmen. Uns Eltern können Fehler unterlaufen, aber Gott nie. Gott weiß immer, was wir brauchen. Und darum kann Gott uns auch immer geben, was wir brauchen. Selbst wenn alle äußeren Umstände dagegen sprechen. Er kann die Umstände lenken. Und das muss ich Ihnen unbedingt erzählen. Wilhelm Busch, der bekannte Jugendpfarrer, war ja in der Bekennenden Kirche zur Zeit der Nazi-Herrschaft. Und an einem Sonntag hatten sie sich vorgenommen, wir müssen von den Kanzeln protestieren gegen das Euthanasie-Programm, mit dem Behinderte getötet werden sollen. Und sie hatten Flugblätter vorbereitet, die sie in den Gemeinden verteilen wollten. Und die Gestapo hatte das spitz bekommen und suchte nun am Samstag vor dem Gottesdienst, also vor dem Predigtsonntag, die Kernleute der Bekennenden Kirche auf. Und dann kamen sie zu Wilhelm Busch und er beschreibt das so. An einem Samstag besuchten mich zwei Herren. Einer war der dösige Begleiter, der stand an der Tür meines Studierzimmers. Der andere setzte sich auf einen Stuhl an dem Tisch. Darauf lag ein ganzer Stapel der Flugblätter. Er setzte sich hin und legte seinen Arm darauf und sagte, Herr Pfarrer, haben Sie die Flugblätter? Ich antwortete, darüber bin ich Ihnen keine Auskunft schuldig. Da muss ich eben eine Hausdurchsuchung vornehmen, sagte er. Gut, das kann ich nicht verhindern, sagt Busch. Und dann schaute der Gestapo-Mann sich um, die riesigen Bücherschränke im Studierzimmer. Er überlegte, wo könnten hier die Flugblätter versteckt sein? Und Wilhelm Busch sagte, ich kann Sie beruhigen, Sie wissen, ich bin Pfarrer, ich lüge nicht. Da sind sie nicht, suchen Sie weiter. Und jetzt steht der Gestapo-Mann auf und durchsucht das ganze Haus und findet die Flugblätter nicht. Und dann setzt er sich wieder auf den Stuhl vor dem Schreibtisch, legt den Arm wieder auf die Flugblätter und sagt, ja, Herr Pfarrer, Sie scheinen wirklich keine Flugblätter zu haben. Und Wilhelm Busch sagt, wenn das ein freundlicher Mensch gewesen wäre, dann hätte ich gedacht, er hat mit Absicht vorbeigeguckt. Aber ich kannte den. Wenn der was gefunden hätte, hätte er die Flugblätter garantiert mitgenommen. Und Wilhelm Busch schreibt, das war das Unheimliche für die Gestapo. Wenn sie den Kampf gegen die Christen eröffnete, kämpfte sie an einer Front, wo der lebendige Herr mitspielte. Und Gott wusste in der Situation, die Flugblätter sind wichtig. Die müssen raus. Und so hat er diesem Gestapo-Mann schlichtweg die Augen zugehalten. Und in solchen Situationen haben es Wilhelm Busch und seine Mitstreiter immer wieder gelernt, wir müssen uns nicht sorgen. Das ist eigentlich überflüssig. Gott hat versprochen, ich will dich nicht verlassen, noch versäumen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Wenn man die Lebensgeschichten dieser Leute liest, dann kommt man sich sehr klein vor, sehr kleingläubig. Ich habe mich manchmal innerlich geschämt, als ich diese Predigt vorbereitet habe, als ich mit diesem Text Stunde um Stunde zusammen gewesen bin. Wie schnell lasse ich mich noch einschüchtern von der elenden Sorge. Man kommt sich sehr klein vor, wenn man diese Berichte über Wilhelm Busch und andere liest. Aber das nicht alles. Es ist auch tröstlich, wenn wir lesen, wie auch die schwache Stunden hatten. Und es ist ermutigend zu sehen, was Gott aus einem Menschen machen kann. Und sehen Sie, darauf will Jesus ja hinaus mit diesen Worten. Jesus will uns ja nicht nur beschämen. Jesus will uns ja nicht nur den Spiegel vorhalten und sagen, guckt mal, ihr müsstet euch nicht sorgen und ihr tut es doch. Sondern er will uns ja verändern. Er will uns zu starken Leuten machen. Und das zeigt er uns in den letzten beiden Versen, wie das geht. Bisher hat er uns zwei Gründe genannt, warum ein Christ sich logischerweise nicht sorgen muss. Gott gibt, was ihr braucht, und er kann es euch geben, weil er weiß, was ihr braucht. Und vielleicht sagen sie, nun gut, Jesus, ich sehe das ein. Ich bin froh, dass die Sache so logisch ist. Und wenn das nächste Mal die Sorge ranschleicht, dann will ich dran denken, Jesus. Dann will ich diese Verse zur Hand nehmen und sie mir laut vorlesen. Aber Jesus, ich weiß auch, dass ich noch ganz schön ins Wanken kommen werde. Auch wenn ich das alles eingesehen und verstanden habe, ich weiß, dass mein Herz mir noch manchen Streich spielen wird. Ich werde Gott noch manchmal beleidigen durch mein Misstrauen. Wie kann ich noch mehr Halt kriegen? Und sehen Sie hin, es ist fast so, als ob Jesus auf diese Frage gewartet hätte. Denn am Schluss, da zeigt er uns, was wir persönlich machen können, wie wir die Sache angehen können. Das ist Vers 33, da sagt er, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch das alles zufallen. Das heißt, setzt alles daran, trachtet zuerst danach, macht es zu eurer obersten Priorität, dass ihr Gott immer besser kennenlernt. Macht es zu eurem obersten Ziel, dass Gott immer mehr Einfluss auf euer Leben gewinnt. Trachte zuerst danach. Dreh dich immer mehr um Gott, um sein Wort, um sein Anliegen. Trachte danach, dass du dich persönlich immer enger an Gott bindest. Trachte danach, dass du immer mehr Vertrauen zu ihm gewinnst. Trachte danach, dass Gott dein Leben immer mehr prägen und gestalten kann. Und das heißt, drittens und letztens, vor allem brauchst du Gott selbst. Gott gibt euch nicht nur, was ihr braucht, Gott weiß nicht nur, was ihr braucht, sondern Gott ist, was ihr braucht. Das ist das Entscheidende. Gott ist es selbst, was ihr braucht, sagt Jesus. Und Gott hat uns bestimmte Wege gezeigt, wie wir in eine immer engere Beziehung zu ihm hineinwachsen können. Das geht ja auch bei einem langjährigen Christen nicht automatisch, sondern diese Beziehung zu Gott, die kann nur wachsen, wenn ich die Wege beschreite, die er mir zeigt. Wenn ich mir wirklich Zeit nehme, um mich mit der Bibel zu befassen. Wenn ich mir wirklich Zeit nehme, um stille vor ihm zu werden und zu ihm zu beten. Wenn ich mir Zeit nehme, um regelmäßig Kontakt mit anderen Christen zu haben. Dann kann Gott so an mir arbeiten. Und Jesus sagt, darauf kommt's an. Trachte zuerst danach. Und dann wirst du sehen, je mehr persönliches Vertrauen du zu Gott gewinnst, je enger deine persönliche Beziehung zu Gott und zu mir wird, umso weniger Gewicht werden die Sorgen haben können. Je mehr du dein Leben von Gott füllen lässt, umso weniger Platz bleibt für die Sorgen. Je wichtiger es für dich ist, in den Himmel zu kommen, umso gelassener und fröhlicher wirst du auf dieser Erde leben können. Und Jesus sagt also mit einem Satz, wenn es eine Sache gibt, die ihr am dringendsten braucht, dann ist es Gott selbst. Und sehen Sie, das ist auch das Dringendste für unsere Täuflinge. Wir wissen ja nicht, was aus denen allen noch wird. Die können vielleicht große Karriere machen. Die können vielleicht mal viel Geld verdienen. Das gönnen wir ihnen alles. Aber wenn die nicht wirklich zu Gott finden, wenn die nicht, wie das Neue Testament es nennt, sich einmal zu Jesus bekehren, dann werden die am Ende von ihren Sorgen zerdrückt werden, egal wie erfolgreich sie sind. Und darum ist es so wichtig, dass wir diesen Kindern zeigen, wo die Brücke ist, über die sie zu Gott kommen können. Und es gibt nur eine einzige Brücke, die nicht abbricht. Und das ist Jesus. Und das ist der Taufspruch vom Jassin. Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und keiner kommt zum Vater als allein durch mich. Das ist die Brücke. Und wer es jetzt wagt, seinen Fuß auf diese Brücke zu setzen, wer es wagt, zu Jesus zu beten und zu sagen, ja, du sollst über mein Leben bestimmen, ich weiß und gebe zu, dass ich dich brauche, dessen Leben bekommt plötzlich ganz neue Möglichkeiten. Zudem sagt Jesus so, und jetzt bist du Gottes Kind. Und jetzt gehörst du zu meiner Familie. Und jetzt geht das Leben erst richtig los. Und von jetzt an hast du keinen Grund mehr, dich zu sorgen wie die Heiden. Denn wenn du dich zu Jesus wendest, dann bist du kein Heide mehr, sondern gehörst du zu Gott. Und dann werden auch für dich die Sorgen sinnlos. Klar, sie werden immer mal wieder Anlauf nehmen. Du wirst vielleicht Angst haben vor einer Krankheit. Du wirst im Beruf straucheln und nicht weiterkommen. Du wirst vor scheinbar unüberwindlichen Hürden in der Familie stehen. Die Sorgen werden schon immer noch schießen und auf dich einhämmern wollen. Aber wenn die Sorge nach dir greift, dann darfst du dich darauf verlassen. Gott weiß, was du brauchst. Und Gott gibt dir, was du brauchst. Und wenn er dir etwas nicht gibt, was du dir sehr wünschst, dann nicht, weil er dich vergessen hätte, sondern weil es so besser für dich ist. Denn vergessen kann er dich gar nicht mehr. Er ist immer bei dir, weil er ja weiß, vor allem brauchst du ihn selbst. Und sehen Sie, darum bleibt das unsere wichtigste Aufgabe, auch wenn wir schon Christen sein sollten, solange wir auf dieser Erde sind, dass wir uns um Gott drehen, dass wir seine Nähe suchen, dass wir ihm gehorsam werden. Und dann wird Gott selbst dafür sorgen, wie es hier am Ende von Vers 33 steht, dass uns dieses alles zufällt. Dann wird er uns reich beschenken. Mit Nahrung, mit Kleidung, vielleicht mal sogar mit Geld, mit allem, was wir in dieser Welt brauchen. So habe ich es gelesen von einem Bäcker neulich in der Zeitung, der sagt, ich mache am Sonntag den Laden nicht auf, weil es mir wichtiger ist, dem dritten Gebot zu gehorchen und die Zeit für Gott freizuhalten. Und ich habe es oft erlebt, dass Gott mir auf ganz andere Weise das Geld wieder reingebracht hat. Dann hat meine Maschine länger gehalten als normal. Gott versorgt mich schon. Dem, der auf ihn schaut, wird alles andere zufallen. Und wenn die Rechnung nicht gleich aufgeht, wenn uns manche Fälle scheinbar wegschwimmen, dann stimmt das trotzdem. Trachte zuerst danach, dein Leben an Jesus zu binden und dann wird es dir zufallen, was du brauchst. Der Mut zum Tragen, die Kraft, um durchzuhalten, die Menschen, die dir den Rücken stärken. Es wird dir zufallen. Gottes Timing stimmt. Gott verrechnet sich nicht. Und darum sagt Jesus zum Schluss nochmal, weil das wahr ist, müsst ihr nicht an euren Sorgen hängen bleiben. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Binde dich an ihn. Und je enger du dran bist an ihm, je näher du neben ihm stehst, umso schneller kannst du ihm die Sorge, wenn sie kommt, immer gleich wieder weggeben. Sie müssen das mit der Sorge so machen wie mit einer heißen Kartoffel. Sobald sie sie haben in der Hand, müssen sie gleich an Gott weitergeben. Und das funktioniert. Und so macht Jesus uns in dem letzten Vers den Blick frei für die Zukunft. Er sagt, darum sorgt nicht für morgen. Morgen ist der 12.08.1996. Darum sorgt nicht für den 12.08.1996. Warum? Er sagt, der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Der Montag, morgen, der ist in den besten Händen, die es gibt. Gott hat gesagt, dass er ihnen, wenn sie persönlich zu ihm gehören, wenn sie ihm glauben, dass er ihnen unter die Arme greifen wird, dass er ihnen morgen am Montag schon zufallen lassen wird, was sie brauchen. Was morgen geschieht, ist ihnen jetzt noch unbekannt, aber es ist nicht ungewiss, denn Gott hat versprochen, dafür zu sorgen. Und dadurch haben wir dann den Rücken frei, denn Jesus sagt ja, morgen wird nicht unbedingt ein Spaziergang. Er sagt am Ende, es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Es kann passieren, dass man sie morgen wieder ärgert. Es kann passieren, dass sie morgen vor irgendwelchen Schwierigkeiten stehen, mit denen sie nie gerechnet hätten. Aber Jesus sagt, du kannst da frei rangehen, weil du weißt, der Tag liegt in Gottes Hand. Du liegst in Gottes Hand. Und die Sorge kann dich nicht mehr fertig machen, sondern du kannst sie immer wieder abwerfen auf Jesus. Wir hatten zu Beginn gesagt, die Sorge, das ist so wie die radioaktive Verseuchung unseres Herzens. Vielleicht erinnern Sie sich noch daran, wie vor einiger Zeit radioaktiver Müll durch Deutschland kutschiert worden ist. Und der Müll wurde mal hierhin gefahren, mal dahin gefahren, weil es scheinbar keine zuständige Entsorgungsanlage gab. Und so geht es vielen von uns mit dem Sorgenmüll ihres Lebens. Sie fahren kreuz und quer durchs Land damit. Sie probieren alle möglichen Rezepte aus, um ihr Leben von den Sorgen zu entsorgen. Medikamente, Reisen, Therapien, religiöse Gurus, was es alles gibt. Aber sie werden diesen radioaktiven Sorgenmüll nicht los. Sie finden kein Endlager. Und so fressen die Sorgen weiter und weiter und weiter. Jesus hat uns heute Morgen gezeigt, es muss nicht so bleiben. Es gibt ein Endlager, wo sie ihre Sorgen endgültig abladen dürfen, wo sie ihre Sorgen hinschmeißen dürfen. Und das ist Jesus selbst und seinem Vater im Himmel. Und bei Jesus schrumpfen unsere Sorgen, unsere riesigen Sorgen dann auf Fliegengröße zusammen. Vor seiner Macht haben unsere Sorgen ausgespielt. Da sind sie geradezu lächerlich und sinnlos. Denn Gott gibt uns, was wir brauchen. Gott weiß, was wir brauchen. Und vor allem, er persönlich ist der, den wir brauchen. Er ist das Endlager für unsere Sorgen. Und es gibt einen Schlüssel, mit dem wir das Tür zu dieser Müllkippe, das Tür zu diesem Endlager aufschließen können. Sie wissen, was ich meine. Dieser Schlüssel ist das Gebet. Und darum möchte ich Ihnen zum Abschluss einen Satz mit nach Hause geben, in dem die ganze Predigt zusammengefasst ist. Diesen Satz hat der Apostel Petrus geschrieben. Den hat er geschrieben an Christen, die nach menschlichem Ermessen allen Grund zur Sorge hatten. Was hat er ihnen geschrieben? Er hat ihnen nicht geschrieben, reißt euch zusammen. Er hat ihnen nicht geschrieben, haltet die Ohren steif. Er hat nicht geschrieben, kämpft gegen eure Sorgen an. Sondern er hat ihnen ein Schild aufgestellt, das zum Endlager der Entsorgung gewiesen hat. Er hat gesagt, alle eure Sorge werft auf ihn, nämlich auf Jesus. Denn er sorgt für euch. Alle eure Sorge werft auf ihn. Und nun fragen Sie sich, Welche Sorge drückt Sie zurzeit am meisten? Womit haben Sie besonders zu kämpfen? Womit quälen Sie sich besonders rum? Sie müssen sich nicht weiter quälen. Sie können damit noch heute zu Jesus kommen. Sie können einfach zu ihm beten. Sie können sagen, Herr, ich habe gehört, dass ich mich nicht zu sorgen brauche. Ich habe gehört, dass du angeblich weißt, was ich nötig habe. Und Jesus, ich meine es ernst, ich gebe dir diese Angelegenheit jetzt ab. Und ich bitte dich, dass du etwas daraus machst. Ich bitte dich, Jesus, dass du mir einen Weg frei machst, den ich gehen kann. Du bist der Herr. Und ich will mich dir anvertrauen. Und wenn sie das machen, dann werden sie erfahren, dass Jesus Wort hält. Ich weiß nicht, was er in ihrem Fall einzeln oder genau tun wird, aber ich weiß, dass er es gut machen wird und dass sie am Ende Grund zum Danken haben werden. Und dann werden sie merken, es ist keine billige Durchhalteparole, sondern es ist wirklich wahr. Und es ist wirklichkeitserprobt und leiderprobt, was wir jetzt nach der Predigt gleich singen werden. Keiner wird zu Schanden, welcher Gottes harrt. Soll ich sein der Erste, der zu Schanden ward? Nein, das ist unmöglich, du getreuer Hort. Eher fällt der Himmel, eh mich täuscht dein Wort. Du Gott hast zugesaget, wer da bittet, nimmt. Wer da sucht, soll finden, was ihm Gott bestimmt. Wer im festen Glauben mutig klopfet an, und auch wer mit schwachem Glauben mutig klopfet an, dem wird ohne Zweifel endlich aufgetan. Drum so will ich's wagen, Herr, auf dein Gebot, alle meine Sorgen, eigene und fremde Not, all mein heimlich Grämen, alles, was mich quält, dir aufs Herz zu legen, der die Tränen zählt. Und Gott zählt die Tränen nicht nur, sondern er wischt sie auch ab. Er nimmt ihnen die Sorgen auch weg. Und wenn auch, solange wir auf dieser Erde leben, die Macht der Sorgen immer wieder nach uns greifen wird, sie darf uns nicht mehr bestimmen. Denn wo Jesus das Hausrecht bekommt, da hat die Sorge ihr Hausrecht endgültig verloren. Und so segne sie der lebendige Jesus Christus. Und er schenke ihnen dieses Leben, das wirklich befreit ist von den Fesseln der Sorge. Und er lasse sie froh werden darüber, dass Jesus für sie lebt. Amen.